Es ist mir immer ein Vergnügen und ein Vorrecht, hier zurück in Deutschland zu sein. Vielen Dank für die Einladung und für das Willkommen heißen. Und dann soll ich natürlich um Ihre Geduld und um Ihre Entschuldigung bitten, dass ich leider nur Schuldeutsch habe. Und deswegen ist es schon sicher, dass ich viele Fehler in der Sprache machen werde. Bitte entschuldigen Sie. Ich weiß es sicher, dass Sie alle ein besseres Englisch haben als ich Deutsch. Schon klar. Das sieht man immer unter Theologen. In Nordengland haben wir die Ruinen, ziemlich bekannte Ruinen eines großen alten Klosters. Und da, wenn man diese Ruinen besucht, wird man lesen, dass der vorherige Abt an jedem Sonntag eine besondere Predigt gehalten hat. Es gab nur eine Ausnahme. Das heißt, dass am Dreieinigkeitssonntag hat er keine Predigt gehalten, weil es gesagt wurde, dass das Thema der Dreieinigkeit zu schwer, zu schwierig, zu hart für den Abt gewesen ist. Und deswegen ist er am Dreieinigkeitssonntag geschwiegen. Keine Predigt. Viele Pfarrer und Prediger und Pastoren in unserem Zeitalter werden mit diesen Äbten einstimmen, dass es so schwer ist, eine Predigt an diesem Dreieinigkeitssonntag zu halten. Was wird man darüber erzählen, wenn man darüber predigen muss? Und viele Predigen hassen diesen Sonntag. Aber doch ist es unser Thema für heute. Und ich bin glücklicherweise kein Abt. Es ist vielleicht das Fehler der Theologen in jedem Jahrhundert, dass wir alte Ausdrücke und alte Wörter gebraucht haben, wenn wir von der Dreieinigkeit reden oder schreiben. Wir brauchen noch diese alten, unverständlichen Worte. Homoousion und Homoiousion und Persona, alles auf Lateinisch und Griechisch. Aber die gewöhnlichen Menschen in unseren Gemeinden, sie verstehen solche Worte gar nicht. Und die meisten Prediger und Pfarrer verstehen sie auch nicht. Auch wenn sie jahrelang Theologie studiert haben. Was heißt es eigentlich, diese hypostatische Einheit und so weiter? Ja? Man kann natürlich diese Worte brauchen, aber es ist unbedingt nötig, dass wir die Theologie der Dreieinigkeit in modernen Ausdrücken und Wörtern erklären dürfen. Nicht nur in diesen alten. Und das ist ein Teil unseres Problems, wenn wir mit Muslimen oder mit Juden zusammen sind, dass wir meistens keine modernen Ausdrücke haben, um die Dreieinigkeit zu erklären. Und deswegen haben wir damit Probleme. Aber in der modernen, in der gegenwärtigen Theologie steht die Dreieinigkeit ganz am Kern, ganz am Zentrum der Theologie. Vielleicht darf man sagen, dass Karl Barth dafür verantwortlich ist, dass er diese Theologie der Dreieinigkeit ganz am Anfang seiner Dogmatik gestellt hat. Weil er gedacht hat, dass diese Theologie der Dreieinigkeit unbedingt nötig für alle anderen Sachen in der Theologie ist. Ohne die Dreieinigkeit hat man keine Theologie. Und es ist nicht nur im Westen oder in Deutschland, dass wir mit der Dreieinigkeit zu tun haben in der Theologie. Nicht nur mit Barth und Brunner und Moltmann und Jüngel und Pannenberg und all diesen anderen deutschen Theologen. Es ist merkwürdig, dass die bekannten Theologen alle aus Deutschland stammen. Nicht aus England oder aus den Vereinigten Staaten oder aus anderen Ländern. Sie sind alle Deutsche. Und meistens darf man sagen, sie sind wirklich keine Theologe. Sie sind mehr philosophisch geprägt als theologisch. Die meisten von ihnen. Die deutsche Theologie ist wirklich eine Philosophie. Und das ist gefährlich. Und ein Problem für uns als biblische Theologe. Aber es ist nicht nur im Westen oder in Deutschland, dass wir mit dieser Theologie in Kampf kommen. Es ist auch in anderen Ländern. Zum Beispiel in Indien gibt es einen bekannten Theologen und einen ganz, ganz klaren Theologen mit dem Namen Brahma Bandab Upadhyaya. Wenn Sie einen Doktorat kriegen wollen, da können Sie nur diesen Namen zitieren und dann werden Sie ihn sicher sofort einen Doktorat geben. Brahma Bandab Upadhyaya. Sicher auch hier in Deutschland bekannt? Man fragt sich, warum nicht? Ist es die Tatsache, dass nur westliche Theologen im Westen hier bekannt werden? Sind wir theologisch auch etwas isoliert und einseitig, so westlich geprägt, dass wir auch nicht wissen, auch wenn wir Theologe sind, dass es bekannte Theologen in anderen Ländern gibt? Ist das die Tatsache hier? Und nicht nur hier, sondern auch in England und in Holland und in allen westlichen Ländern. Upadhyaya, Brahma Bandab Upadhyaya. Er ist in einem anderen Kontext, oder war, er ist schon gestorben. Er war in einem anderen Kontext, in einem Kontext des Hinduismus, besonders der Strömung des Hinduismus, die man Advaita nennt, die Advaita, der Nicht-Dualismus. Advaita. Nicht zwei, also der Nicht-Dualismus, die Advaita. Und auch im Kontext des Reform-Hinduismus. In der Advaita gibt es besonders keinen persönlichen Gott, nur einen Abstrakt. Und die Gottheit oder der Abstrakt, der Ultime oder das Ultime, ist mit der Welt, mit weltlichen Sachen einig. Es gibt keinen Dualismus zwischen Gott oder zwischen dem Ultimen und auf der anderen Seite die Welt was geschaffen wird, was gemacht wird. Und im Reformhinduismus hat man immer damit Probleme, wie Gott mit der Menschheit zusammenkommen kann. Und der bekannteste Vers im Neuen Testament in der indischen Theologie ist vom Johannes-Evangelium, Kapitel 10, Vers 30, wo Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Was heißt das eigentlich, wenn man an keinen Dualismus glaubt? Wie kann man sagen, dass Gott und die Menschheit eins sind in Jesu? Was heißt es? Ist es eigentlich eine neue Art des Nicht-Dualismus, wo alles einig ist, alles eins ist? Aber in welchem Sinn sind sie eins? Dass es kein persönliches Wesen gibt, kein persönliches, individuelles Dasein ist? Dass wir alle nur Brahman sind? Alles, sagen die hinduistischen Schriften, alles ist Brahman. Und Brahman ist alles. Pantheismus oder Panentheismus. Also was meint Jesus mit diesem Wort? Der Upadhyaya und andere indische Theologen kämpfen mit diesem Problem. Die schwarz-afrikanische Theologie will immer die Identität betonen. Und die Dreieinigkeit ist etwas Besonderes in dieser Theologie, wo die drei Personen der Dreieinigkeit alle persönlich sind und bleiben. Aber doch sind sie eins. Und so sagen die afrikanischen Theologen, so ist es mit uns. Wir sind persönliche Leute, Menschen. Wir haben alle unsere eigene Identität. Aber doch sollen wir eins sein, schwarz mit weiß. Alle Leute haben ihre eigene Identität. Die Schwarzen sollen nicht zu kleinen Weißen werden und die Weißen auch nicht zu kleinen Schwarzen werden. Wir sollen unsere eigene Identität haben und wir sollen darauf stolz bleiben. Aber doch sollen wir keine Frage des Status haben. Wir sind eins. Und wir sind auf der gleichen Ebene in der Gesellschaft. Und jetzt in unserem Zeitalter haben wir etwas Neues in der Theologie. Wir haben jetzt Kontakt mit der orthodoxen Kirche. Und das ist etwas Neues, nicht wahr? Das sieht man zum Beispiel in theologischen Büchern oder in Kommentaren, wo man alle die protestantischen Strömungen studiert und alle die katholischen Strömungen studiert, aber die orthodoxe Meinung, das kommt ins Buch nicht hinein. Und es kommt selten vor, dass eine Bibelschule oder eine theologische Hochschule Kurse über die orthodoxe Kirche haben. Die meisten westlichen Christen wissen fast nichts über die orthodoxe Kirche. Aber jetzt in unserem Zeitalter haben wir einen engeren Kontakt mit dieser Kirche oder mit diesen Kirchen in allen ihren Stürmungen. Und deswegen sollen wir darüber denken, was sagen Sie über die Dreieinigkeit, die orthodoxe Kirche? In der orthodoxen Kirche wird die Dreieinigkeit hervorgehoben. Besonders mit der Christologie und der Filioque. Aber dann kommt man zum Monachianismus, zur absoluten Autorität des Vaters, der der Ursprung und der Anfang von allem ist. Gott über allem. Und wir fragen uns, wie verstehen wir, dass der Sohn und der Heilige Geist vom Vater herausstammen, dass der Vater auch über dem Sohn und dem Heiligen Geist steht, aber doch sind die drei Personen immer noch gleich und auf der gleichen Ebene. Die Orthodoxen sagen also, dass wir als Menschen durch diese Theologie der Dreieinigkeit eine Ordnung in der Kirche und auch in der Gesellschaft haben. Aber eine Ordnung, die ohne Macht und Status ist, ohne Stolz und Hochmut. Das ist sicher ein Musterbild für uns, nicht wahr? In allen unseren Beziehungen, ob in der Familie, der Mann mit seiner Frau, die Eltern mit ihren Kindern, die Geschwister zusammen, aber auch in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde Jesu, die Beziehungen zwischen dem Pastor und seinem Volk. Es gibt eine Ordnung, aber ohne Status und ohne Hochmut. Die Dreieinigkeit ist ein Musterbild, ein Ebenbild auch für uns alle, in allen unseren Beziehungen. Aber dann, unser Thema für heute ist der Islam und der Judaismus, die nicht-trinitarischen Religionen, aber doch monotheistischen Religionen. Und jetzt haben wir natürlich in diesen letzten Jahren, wir haben großen Kontakt mit dem Islam besonders. Mit dem Judaismus nicht so viel, aber doch. Und der Judaismus von einem trinitarischen Standpunkt ist viel mehr kompliziert als der Islam, weil wir eine Art von Dreieinigkeit auch im Judaismus haben. Dass Gott auch in die Welt kommt, Theophanien, wo Gott zu einem Engel oder zu einem Menschen wird und Kontakt mit Abraham und anderen Menschen hat, dass er in die Welt kommt als Mensch, dass wir auch die Shekinah haben, die Herrlichkeit Gottes, und diese Herrlichkeit ist fast persönlich geprägt. Und nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern auch die Weisheit Gottes ist auch fast persönlich geprägt. Und dann auch der Geist Gottes im Alten Testament. Also haben wir keinen einfachen Monotheismus. Wir haben etwas, was mehr vielfältig ist im Judaismus. Aber im Islam gibt es einen einfachen Tauhid, eine einfache Einheit. Gott ist eins. Es gibt keinen Dualismus und soll keinen Dualismus geben im Islam. Alle Art von Dualismus und noch mehr Trinitarismus, Dreieinigkeit, ist eine Irrlehre und eine Gotteslästerung im Islam. Aber das ist für den Islam ein Problem und ist immer ein Problem gewesen. Zum Beispiel im Koran steht es, dass Gott der Allsehende ist und der Allwissende ist. Und dann haben die alten islamischen Theologen gefragt, bevor der Koran und bevor das Licht Mohammeds gemacht wurde und gewesen ist, was hat Gott ganz am Anfang gesehen? Wenn er der Allsehende ist, sicher muss es etwas geben, was er sehen kann. Und gleichweise, wenn er der Allwissende ist, was weiß er, wenn nichts anderes existiert, nur Gott ist, was weiß er? Und einige Theologen, philosophische Theologen, haben geantwortet, er sieht und erkennt oder weiß sich selber. Aber dann haben die anderen geantwortet, nein, das ist unmöglich. Das ist gegen die Tauhid, die Einheit Gottes. Es ist schon ein Dualismus. Der Kennende und der Gekannte. Der Sehende. Und das, was gesehen wird, ist schon ein Dualismus. Ein Aspekt der Gottheit, der kennt oder der weiß. Und ein Aspekt, der gekannt wird oder gesehen wird. Ist schon eine Unmöglichkeit im Islam. Aber doch sagt es klar, dass Gott der Allsehende ist. Und das steht als das grundsätzliche Wesen der Gottheit. Gott ist, nicht dass er es geworden ist, sondern dass er ist in seinem grundsätzlichen Wesen. Er ist der Allwissende und ist immer das gewesen. Er hat sich nicht verändert. Immer war es der Fall, dass er das gewesen ist. Der Allwissende und der Allsehende. Na, endlich haben die alten Theologen gesagt, die Gottheit bleibt immer ein Geheimnis, das man nicht verstehen kann und nicht erklären kann. Aber für uns als Christen, ja, wir glauben auch, dass Gott höher ist als alles Verständnis, das die Menschheit haben kann. Aber doch ist es etwas mehr verständlich, dass Gott sich selber sehen und kennen kann. Der Vater kennt den Sohn. Der Sohn kennt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist den Sohn. Der Sohn den Vater und so weiter. Ja. Innerhalb der Gottheit, innerhalb dieser Dreieinigkeit finden wir persönliche Beziehungen. Und deswegen ist es möglich zu sagen, dass Gott der Allwissende und der Allsehende ist und immer war. Aber ohne eine Dreieinigkeit hat man damit ein philosophisches Problem. Wir haben schon gesehen, dass wir innerhalb der Dreieinigkeit ein Musterbild der Beziehungen haben. Und wir wissen, dass die Beziehungen in unserem Zeitalter besonders sehr aktuell sind. Und eine Theologie, die nichts über die Beziehungen sagt und erzählt, hat für uns keine Wichtigkeit in unserem Zeitalter. Es ist unbedingt nötig, dass die Theologie etwas über diese Beziehung, persönliche Beziehungen sagt, weil das Hauptproblem, das grundsätzliche Problem der modernen Gesellschaft ist. Und wenn die Theologie keine Antworten auf die Probleme der Gesellschaft hat, dann ist die Theologie nicht aktuell, ist nicht mehr relevant. Man kann es studieren, aber es ist nichts wert. Es ist sittlich, dass wir die Theologie über Christus, die Christologie studieren. Und dann teilen wir diese Christologie in zwei Teilen. Die Person des Christus und die Wirkung, das Werk des Christus. Die Person und die Wirkung. Es ist sittlich, aber ist es biblisch geprägt? Ich frage es noch. Könnte es vielleicht gut sein, dass wir auch einen dritten Teil in der Christologie haben? Das heißt, die Beziehungen des Christus innerhalb der Dreieinigkeit. Jesus' Beziehung mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Nicht nur philosophisch geprägt, sondern ganz, ganz persönlich und ganz praktisch. Wie? Nicht nur ontologisch geprägt, sondern ganz pragmatisch. Wie? Wie ist seine Beziehung mit den anderen beiden Personen der Dreieinigkeit? Und dann auch seine Beziehung mit der Menschheit, mit seinen Freunden, mit seinen Gegnern, Feinden, mit Juden, mit Samariten, mit den sogenannten Heiden, mit den Nichtjuden. Was sind seine Beziehungen? Aber im nicht-trinitarischen Monotheismus wie im Islam, darf ich ein neues deutsches Wort finden? Die Akbarkeit. Die Größe Gottes. Dass Gott Akbar ist. Der Allergrößte. Größer als alle anderen Götter oder Menschen oder alles, was es gibt. Er ist der Größte, unvergleichbar in seiner Herrlichkeit, in seiner Pracht. Er ist Akbar, aber er ist so Akbar, dass seine Akbarkeit ihn von uns teilt und trennt. Die Schriften, die christlichen Schriften, die Bibel sagt auch, dass es unmöglich ist, dass ein Mensch Gott sehen kann und doch lebt. Wenn jemand die Herrlichkeit Gottes sieht, wird er schon zu Ende sein. Das kann man nicht ertragen. Die Herrlichkeit Gottes. Er ist so Akbar, dass er unsichtbar ist dass er unbeschreiblich ist. Er ist so von uns getrennt durch seine Herrlichkeit, dass niemand ihn kennen darf oder ihn sehen darf. Das ist seine Tauhid, seine Akbarkeit, ja, seine Größe. Unbegreiflich heilig und herrlich. Aber wenn man an eine Dreieinigkeit glaubt, kann man auch Gott haben in seiner Herrlichkeit, aber doch zur selben Zeit können wir auch Gott kennenlernen. Ich habe immer das Wort des Apostels Paulus an die Kolosser sehr gern. Im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, Vers 15, sagt es, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Die beiden zusammen. Gott ist noch der unsichtbare Gott in seiner Pracht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe. Das verändert sich nicht. Wir bringen nicht die Gottheit in die Welt, um zu Menschen werden und dann verlieren die Größe Gottes. Nein, die Herrlichkeit Gottes bleibt immer da. Aber doch zur selben Zeit, sagt Paulus, haben wir das Ebenbild Gottes in Jesu Christo, dass der Unsichtbare sichtbar wird, dass der Unkennbare kennbar wird, dass der Unbeschreibliche beschreiblich wird. In Jesu Christo. Ohne diese Dreieinigkeit wird das zu einer Unmöglichkeit. Entweder glauben wir an einen hohen Gott in der Tauhid, in der Einheit Gottes, oder bringen wir die Gottheit hier in die Welt hinein. Und das sieht man im Islam. Im gewöhnlichen Islam ist es unmöglich, Gott kennenzulernen oder mit ihm einig zu sein. Er ist so hoch, so Akbar. Aber im Sufi-Islam, im mystischen Islam, kommt Gott in die Erde hinein. Und man kann ihn lieben und mit ihm einig sein. Er ist mit uns zusammen. Aber dann verlieren sie die Akbarkeit, die Höhe Gottes. Aber diese beiden zusammenzuhalten, ist ohne eine Dreieinigkeit sehr problematisch geprägt. Aber Gott sei Dank, wir haben eine Dreieinigkeit mit den drei Personen, mit dem Vater. Und das ist schon etwas wunderbar, nicht wahr? Dass wir einen himmlischen Vater, einen perfekten, vollkommenen Vater haben. Ohne die Dreieinigkeit können wir nicht Gott als Vater heißen und kennen. Er bleibt nur Gott, nicht Abba, nicht Vater. Ja. Aber mit dieser Beziehung mit der Gottheit, mit Gott, können wir ihn als Vater nennen. Schön. Ja. Ganz persönlich geprägt. Und dann, wie schon erwähnt wurde, kennen wir ihn als Sohn. Und wenn Gott in diese Welt hineinkommt und mit der Menschwerdung. Dann haben wir die Vergebung, wie erwähnt wurde, die Versöhnung, das Heil, alles, was wir schon studiert haben und was wir persönlich erfahren haben in Jesu Christo. Aber dann haben wir auch die dritte Person der Dreieinigkeit. Und das ist mir immer ein Wunder, dass wir den Heiligen Geist haben. Im Islam haben sie keine Dreieinigkeit und deswegen auch keinen persönlichen Heiligen Geist. Schade. Ja, darf ich ein Beispiel geben? Ich habe schon oftmals die Anklage gehört von islamischen Lippen. Die Beschuldigung, die Anklage, dass christliche Männer nicht beten. Entschuldigen Sie bitte, der Chauvinismus ist nicht der meinige. Es ist mehr islamisch. Aber christliche Männer beten nicht. Und christliche Männer sich betrinken und werden betrunken. Und der Beweis dafür, ja, dass wir Männer und Frauen in unseren Versammlungen zusammen haben, und deswegen schauen die Männer nur die Beine der Frauen an und beten nicht, sagen sie. So ist die Anklage. Und jahrelang habe ich darüber gelächelt und habe mir gedacht, ja, eine Dummheit. Es ist doch eine Möglichkeit, Männer und Frauen zusammen zu haben in einer Versammlung, ohne ganz geschlechtlich zu werden. Und ich habe gelächelt, innerlich, nicht äußerlich. Und so ist es auch mit der Betrunkenheit. Sie sagen, es kommt immer wieder vor, dass christliche Männer ein Glas Wein oder ein Glas Bier haben. Also ist es schon sicher, dass sie betrunken werden. Und da habe ich auch darüber gelächelt und habe mir gedacht, das ist eine echte Dummheit. Man kann nicht für etwas Wein oder Bier oder was haben, ohne betrunken zu werden. Aber dann bin ich gewahr geworden, dass es nicht zum Lächeln ist. Es ist eine theologische Frage. Was ist die letzte Frucht des Heiligen Geistes im Galaterbrief? Ja, die Selbstkontrolle der Selbstdisziplin. Ja, also wenn man nicht an eine Dreieinigkeit glaubt und deswegen keinen Heiligen Geist hat, da wird man sicher einen Mangel an der Frucht des Heiligen Geistes haben. Und deswegen wird man sicher an dem Selbstdisziplin, an der Selbstkontrolle mangeln. Ja, ich weiß natürlich, dass es das Ebenbild Gottes noch in uns bleibt und dass wir schon immer noch etwas von diesem Ebenbild haben. Aber doch, es wird einen Mangel an dieser Frucht geben. Deswegen, wenn man ein Glas Bier hat, ohne Selbstdisziplin, Selbstkontrolle, was wird geschehen? eine große Möglichkeit, dass wir betrunken werden. Und wenn wir Männer und Frauen ohne den Heiligen Geist zusammen haben, was wird geschehen? Und ganz uns herum hier in der Gesellschaft, in der nicht-christlichen Gesellschaft hier im Westen, das verstehen wir schon. Kein Heiliger Geist, kein Selbstdisziplin deswegen oder wenig davon. Und deswegen kann es gefährlich sein, Männer und Frauen zusammen zu haben. Die Dreieinigkeit mit dem Heiligen Geist ist sehr aktuell in ganz, ganz praktischen, alltäglichen Sachen. Nicht nur in den hohen Sachen der Theologie, an der Uni und so weiter. Nein, ganz, ganz praktisch. Die Theologie soll missionarisch geprägt sein. Ja, und auch missionarisch in unserer Gesellschaft hier im Westen, nicht nur in anderen Ländern, sondern auch hier. Wie wir wissen, Barth in seiner Dogmatik hat die Dreieinigkeit ganz am Anfang gestellt und er hat geschrieben, dass die Dreieinigkeit die Basis auch für die für die Offenbarung ist, entschuldigen, auch für die Offenbarung. Ohne die Dreieinigkeit darf man keine echte Offenbarung haben. Es wird immer eine Spannung, eine Trennung zwischen dem Himmel und der Erde bleiben. Es gibt keine Beziehung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Und deswegen darf man keine echte, wahre Offenbarung haben. Und das ist immer ein Problem für die Muslimen. Wie können wir einen perfekten Koran haben, ohne Schirk? Oder dass man den Koran mit der Gottheit, mit Gott selber vergleicht und auf dieselbe Ebene stellt. Wie ist das möglich, wenn der Koran ewig ist, nicht geschaffen, nicht gemacht, ewig und perfekt, immer mit Gott zusammen, aber nicht Gott? So ist es auch mit Mohammed selber, mit dem Geist Mohammeds oder mit dem Licht Mohammeds. Das Licht und der Geist Mohammeds sind ewig, ungemacht, ganz wie wir im Neuen Testament lesen, im Johannes-Evangelium Kapitel 1. Im Anfang war der Koran das Wort. Und der Koran war bei Gott. Aber der Koran war nicht Gott. Aber der Koran war im Anfang bei Gott. Ganz wie der Christus, die zweite Person der Dreieinigkeit. Ungemacht, ungeschaffen und ewig und perfekt. Aber ist das Schirk? Wie ist das möglich? Und ist es möglich, einen echten Koran zu haben, der von Menschen geschrieben wird? Nein. Weil Gott nie zu einem Menschen wird. Deswegen muss der Koran auch nie menschlich werden. Der Koran ist hundertprozentig Gottes Wort. Nicht von einem Menschen geschrieben. Nur zu Mohammed geoffenbart. Ja? Die Mutter des Korans. Der Koran, der echte, heilige, ewige Koran, bleibt immer mit Gott. Aber dann wird geoffenbart zu einem Menschen und durch einen Menschen. Aber der Mensch, Mohammed, spielt keine Rolle in dieser Offenbarung. Er ist nur ein Kanal, um diesen ewigen Koran weiterzugeben. Es hat keine menschliche oder geschichtliche, konnten keinen geschichtlichen Kontext. So sagen sie. Aber wenn man den Koran liest, da ist es klar, dass es wirklich kontextualisiert ist. Also wie kann man eine kontextualisierte Offenbarung haben, wenn der Koran nur himmlisch, nur göttlich ist und nie menschlich? Ist es möglich, dass der Koran nicht nur von Gott geschrieben wird, sondern auch von Mohammed, dass er eine Rolle gespielt hat? Aber weil der Koran in der islamischen Theologie nie kontextualisiert wird, das heißt, dass der arabische Kontext zu einem himmlischen Kontext wird. Das ist nicht nur menschlich. Und das sollen wir gut verstehen. Zum Beispiel, wir haben einen kleinen Witz als Christen, nicht wahr? Und wir sagen, dass wir im Himmel nur Schwäbisch haben werden. Ja? Und dann lachen wir. Wir nehmen es nicht ernst. Ja? Oder wenn wir jetzt schon zu Engeln geworden sind, dann werden wir natürlich Englisch reden. Und dann lachen wir. Es ist nicht seriös gemeint, es ist nicht ernst gemeint, nicht wahr? Als Christen. Aber als Muslimen ist das nicht eine Lachensache. Das ist schon ernst. Weil Gott seine Offenbarung in einem arabischen Kontext gemacht hat. Deswegen ist die arabische Kultur die Kultur von Gott selber. Die Sprache ist auch Gottes Sprache, die himmlische Sprache. Und wenn man im Himmel ist, wird man sicher Arabisch und nur Arabisch reden. Schade für die Schwaben. Entschuldigen. Deswegen hat man eine kulturelle Gleichförmigkeit, Uniformität. Und das ist ganz unheilsam. Aber das kommt von diesem nicht-trinitarischen Monotheismus und deswegen von der Unmöglichkeit, der echten Offenbarung. Weil das Himmlische und das Menschliche oder das Irdische nie zusammenkommen können. Ja, mit dem Tauhid. Viele Muslimen sagen, dass der Koran wie ein Zeichen auf der Straße ist. Dass der Koran uns den Weg zeigt, wie wir zum Himmel kommen können. Was ist der Weg zum Himmel? Zum Paradies. Ich sage Ihnen ziemlich oft, meinen islamischen Freunden, ich sage Ihnen, ein Zeichen auf der Straße, das ist sehr hilfreich. Wir als Menschen, wir brauchen unbedingt solche Hilfe zu haben, um den Weg ins Paradies zu lernen und zu finden. Aber dann sage ich, dass das kann auch unhilfreich sein, wenn man zum Beispiel nach Frankfurt fahren will mit dem Auto und da sieht man bei der Straße gesagt wird, nach Frankfurt, nach Frankfurt, nach Frankfurt. Und man folgt, man folgt, man folgt. Und dann fehlt es an Benzin. Und man kann nicht weitergehen. Und dann, wenn wird's geschrieben, nach Frankfurt. Hier ist die Straße nach Frankfurt. Dann werden wir ungeduldig. Das, was geschrieben wird, wird für uns unhilfreich sein. Es wird frustrierend sein, wenn wir den Weg kennenlernen. Aber wir haben keine innerliche Macht und Kraft, diesem Weg zu folgen. Und so ist es mit dem Islam. Den Weg haben wir vielleicht. Was gut ist, ja, Gott zeigt es uns. Vielleicht, vielleicht. Aber ohne den Heiligen Geist, deswegen ohne die Dreieinigkeit, da hat man keine innerliche Macht, keine innerliche Kraft, um heilig zu werden. Und das ist der Befehl Gottes, wie schon erwähnt wurde, die Gerechtigkeit zu suchen. Das brauchen wir, die Gerechtigkeit Gottes. Und es ist nicht nur eine menschliche Gerechtigkeit, sondern eine göttliche Gerechtigkeit von Gott selber, seiner Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit kommt zu uns durch den Heiligen Geist. Ich habe es manchmal nicht gern in unserem Zeitalter, dass die jungen Menschen oft den Heiligen Geist nur den Geist nennen. Der Geist kommt zu uns. Er ist natürlich selbstverständlich der Geist, aber sein voller Name ist der Heilige Geist, der Geist der Gerechtigkeit, der Geist des Heiligseins. Er ist es, der uns die Gerechtigkeit schenkt. Gott sei Dank, ohne ihn ist die Gerechtigkeit schon eine Unmöglichkeit. Schade. Wir können diese Gerechtigkeit nicht für uns kriegen. Es kommt durch Jesus und durch seinen Heiligen Geist. Deswegen durch die Dreieinigkeit. Jede Religion, ob der Judaismus oder der Islam oder auch die östlichen Religionen oder der moderne Atheismus, New Age oder was man will, Postmodernismus, hier in Deutschland und in England, im Westen. In allen diesen Religionen, wo wir keine Dreieinigkeit haben, haben wir eine mangelnde Religion. Wir wissen, dass wir Probleme mit der Dreieinigkeit haben, das zu verstehen und zu erklären. Aber doch sollen wir sagen und sollen wir betonen, dass jede Religion, die keine Dreieinigkeit hat, hat in sich furchtbare Probleme. Nicht nur Probleme, sondern Unmöglichkeiten. Also die Dreieinigkeit. Für mich persönlich ist die grundsätzliche Sache in der Verkündigung der frohen Botschaft. Alles kommt und stammt von der Dreieinigkeit. Und wir freuen uns darüber. Amen.